Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Diesen Sonntag wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Wir sprechen heute darüber, wer die besten Chancen hat, das Land künftig zu regieren, was die großen Themen und Skandale dieses Wahlkampfs sind und ob die Brandmauer zur Rechtsaußenpartei AfD fallen wird. Birgit Baumann, Standard-Korrespondentin in Berlin. Was sagen denn die jüngsten Umfragen? Wer liegt derzeit voran?
Ja, hallo aus Berlin. Wir sind jetzt, glaube ich, alle schon recht froh, wenn diese Wahl am Sonntag über die Bühne gegangen ist. Es ist seit wirklich einigen Wochen relativ unverändert. Die Union führt ganz klar, CDU und CSU, sie stehen bei 30%. Dahinter folgt auf Platz 2 die AfD mit 20%. Dann die Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, denen wird ungefähr 15-16% ausgewiesen. Dahinter die Grünen mit 13-14%. Und dann kommen noch die kleinen Parteien. Also es schaut jetzt so aus, dass sicher im Bundestag die Linke ist. Bei der FDP und dem Bündnis von Sarah Wagenknecht weiß man es noch nicht so genau. Die könnten noch an der 5%-Hürde scheitern.
Auch zu den kleinen Parteien wollen wir noch kommen. Zuerst würde mich interessieren, bis zu Ihrem Bruch Ende des vergangenen Jahres hat ja noch eine Dreierkoalition aus SPD, Grüne und FDP Deutschland regiert. Wieso stehen denn diese Parteien in den Umfragen relativ schlecht da und womit kann denn die führende CDU, CSU im Gegensatz dazu punkten?
Das ist wirklich interessant. Also die Ampel wird ja sozusagen eigentlich als schlechteste Regierung aller Zeiten bezeichnet. Ob das jetzt stimmt, weiß man nicht so genau. Und wenn man ihre Bilanz anschaut, dann ist die eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist nämlich nicht so, dass die Ampel gar nichts gemacht hat. Die hat durchaus was geleistet. Also sie hat das Bürgergeld eingeführt. Das ist eine Grundsicherung, die wurde umgestaltet. Sie hat, war für viele auch wichtig, Cannabis legalisiert, sie hat das Staatsbürgerschaftsrecht reformiert, man kann also jetzt schneller zum deutschen Pass kommen. Ja, und sie hat sozusagen den Deutschen auch ein großes Geschenk gemacht, wenn man sich erinnert, das war dieses 9-Euro-Ticket, das im Sommer 22 die Menschen begeistert hat. Sie konnten dafür 9 Euro den Nahverkehr nutzen, daraus wurde das 49-Euro-Ticket, also es ist nicht so, dass nichts da war. Aber sehr überlagert war alles von diesem permanenten Streit. Also das ist leider das, was bleibt, muss man sagen, dass diese drei Partner und Partnerinnen sich permanent in den Haaren gelegen sind. Und ja, da konnte die CDU daneben gut punkten. Also das Wichtigste ist, CDU und CSU waren nicht Teil der Regierung. Sie waren in Opposition, da punktet man dann ja eh schon automatisch. So kann man sagen, ist eigentlich ein Selbstläufer. Aber wenn man sich jetzt das Umfrageergebnis der Union ein bisschen genauer ansieht, 30%, also so mächtig ist das auch wieder nicht. Also es gibt durchaus Leute in der Union, die sagen, also wir müssen unbedingt auf 33, wenn nicht sogar 35 kommen, weil sonst können wir nicht regieren und unsere Vorstellungen durchbringen. Und viele sagen schon auch hinter vorgehaltener Hand, puh, von den 20%, die bei der AfD sind, müssten einige noch bei uns sein, also bei CDU und CSU.
Dass die Union nicht einen ganz fehlerfreien Wahlkampf macht, das sieht man auch daran, dass es zuletzt große Kritik gab an CDU-Chef Merz, weil er die Hilfe der in Teilen rechtsextremen Partei AfD in Kauf genommen hat, um einen Antrag im Bundestag durchzubringen. Kannst du für uns noch einmal zusammenfassen, worum es da ging?
Ja, das war Ende Jänner und vorausgegangen war dem, wir erinnern uns wahrscheinlich alle daran, dieses schreckliche Attentat im nordbayerischen Aschaffenburg. Da hat ein eigentlich ausreisepflichtiger junger Mann eine Kindergartengruppe angegriffen und dabei starb mit dieser Messerattacke ein 2-jähriger Bub und auch ein Mann, der helfen hatte wollen. Das hat für unglaublich viel Emotionen und Diskussionen gesorgt, das kann man sich ja vorstellen. Und Merz sagte dann so, jetzt muss man durchgreifen. Wir müssen sofort die Grenzen schließen in Deutschland und wir müssen auch sofort mit Zurückweisungen beginnen an den Grenzen. Das heißt also, für all jene hätte es dann Zurückweisungen gegeben, die ohne Papiere ankommen. Merz hat also zunächst mit seiner Fraktion einen sogenannten Entschließungsantrag in den Bundestag eingebracht. In einem solchen also wird die Bundesregierung aufgefordert, etwas zu tun. Es ist also eigentlich ein bisschen zahnlos, aber trotzdem, es hatte eine große Symbolwirkung. Und Merz hat gesagt, wir bringen das so ein und wer uns da jetzt zustimmt, ist uns egal. So, und die AfD, die ja das Gleiche verlangt, hat zugestimmt und die Aufregung war sehr groß. Zwei Tage später wollte Merz dann nochmal konkret ein Gesetz ändern. Da ging es um reduzierten Familiennachzug. Das hat dann nicht geklappt. Also die AfD stimmte zwar wieder mit, aber es gab zu wenig Stimmen aus der Union und aus der FDP. Das ist dann nicht gelungen.
Da gab es ja durchaus große Empörung, dass Friedrich Merz da die sogenannte Brandmauer zur AfD erstmals fallen lassen hat. Denkst du, das ist ein Fehler oder Patzer, über den er noch stolpern wird? Oder ist Friedrich Merz diese Kanzlerschaft eh nicht mehr zu nehmen?
Es wollte natürlich niemand zugeben, aber nach dieser Aktion haben natürlich alle fieberhaft auf die nächsten Umfragen gewartet in der Union und geschaut, ob es irgendwas genutzt hat, diese ganze Aktion. Es zeigte sich dann, nein, sie hat nicht viel gebracht, also die Union ist nicht in die Höhe geschnellt. Andererseits muss man schon auch sagen, sie ist aber auch nicht hinuntergesunken. Also es war eigentlich viel Lärm um nichts. Also man steht immer noch bei diesen 30% und es sieht wirklich alles danach aus, dass dann die Union am Sonntag die stärkste Kraft wird und damit würde dann auch Friedrich Merz versuchen, eine neue Regierung zu bilden.
Wir sehen auf jeden Fall anhand der Union und auch anhand der AfD zusammen kommen die in den Umfragen auf ungefähr 50%. Wie groß das Thema Migration in diesem Wahlkampf ist, es gab da zuletzt eine Reihe von islamistischen Anschlägen, du hast es schon gesagt. Wie schafft es denn insbesondere die AfD und ihre Spitzenkandidatin Alice Weidel, die auch in Österreich aktuell für sehr viel Aufsehen sorgt, davon zu profitieren, von dieser durchaus bedrückenden Lage?
Migration und Asyl, das ist ja das Kernthema der AfD. Also das hat sich völlig geändert. Naja, vor 10 Jahren wurde diese Partei gegründet, um gegen die Euro-Rettung der damaligen Bundesregierung anzukämpfen. Also davon merkt man gar nichts mehr. Also es geht nur noch um Migration und Asyl. Und ja, Weidel spielte das natürlich in die Hand. Es gab ja dann wenige Tage später leider nochmal einen sehr furchtbaren Anschlag in München. Also da ist auch ein junger Afghane in eine Demonstration der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gefahren und wenige Tage später sind dann eine Mutter und ihr 2 Jahre altes Kind gestorben. Furchtbar, aber Weidel sagte also auch nach diesem Anschlag sofort, ich zitiere das jetzt einfach einmal, abschieben, abschieben, die Leute gehören nicht hierhin, weg mit diesen Leuten, wir werden es tun, Schluss, aus, basta. Ja, das insinuiert immer, wir lassen niemanden mehr rein und schauen, dass die anderen schnell wieder rauskommen. So einfach ist es nicht, das wissen wir alle oder das wissen viele. Weidel punktet aber mit diesem Thema und sie möchte gerne mitregieren und sie lockt die Union natürlich immer damit, dass man das nur mit ihr umsetzen könne. Sie sagt, mit den Grünen und mit der SPD wird Merz eine andere Asylpolitik nicht hinkriegen. Insofern spielt ihr das in die Hände.
Ja, und auch in die Hände spielt Alice Weidel das generell in Europa und auch über den Atlantik hinaus in den USA eine rechte Welle, die Politik dominiert. Schützenhilfe erhält die AfD ja unter anderem auch von Tesla-Chef Elon Musk, der reichste Mann der Welt. Ist das ein Faktor in diesem Wahlkampf?
Absolut. Musk hat sich gleich 3-mal eingebracht, recht prominent. Er hat einmal einen Gastbeitrag in der Welt am Sonntag geschrieben. Dann hat er Weidel ja mehr als eine Stunde eingeladen zu seinem eigenen X-Talk auf seiner Plattform. Und er war auch beim Wahlkampfstart, der war im Sachsen-Anhaltinischen Halle, war er zugeschaltet, als die AfD also sich auf den Wahlkampf vorbereitete. Er sagte also 3-mal das Gleiche. Deutschland ist in einem verheerenden Zustand und nur die AfD könne das Land retten. Übrigens nur kurz, beim Wahlkampfauftakt war auch Herbert Kickl zugeschaltet. Ja, aber Musk und Kickl sind also nicht die einzigen, die da von außen für die AfD trommeln. Seit neuestem auch J.D. Vance, der US-Vizepräsident, der sagt also das Gleiche. Also man solle also endlich aufhören mit diesen Brandmauern, weil die AfD sei ja eigentlich recht vernünftig. Und Alice Weidel hat im Wahlkampfstress jetzt auch noch eine kleine Reise unternommen und ist nach Budapest geflogen, um dort den Ministerpräsidenten Viktor Orban zu treffen und die beiden haben dann eine Pressekonferenz gegeben und sich als durchaus sehr gute Freunde präsentiert.
Schützenhilfe holt sich Alice Weidel also von sehr EU-kritischen Persönlichkeiten. Gegenwind erhält die AfD aktuell, zumindest durchs eigene Verhalten. Gestern Dienstag haben unsere Kollegen von Standard und Spiegel einen Bericht über mutmaßlich illegale Parteispenden herausgebracht. Worum geht es da?
Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte und die wird auch sehr breit in Deutschland besprochen und findet viel mediales Echo. Also Parteien brauchen Geld, natürlich vor allem im Wahlkampf, und da kam der AfD also eine Spende von 2,35 Millionen Euro ganz gelegen. Das war nicht direkt eine Geldspende, sondern im Gegenwert von diesen 2,35 Millionen wurde eine Kölner Firma beauftragt, 6.400 Plakate herzustellen für den Wahlkampf. Mhm. Das ist ja trotzdem ganz schön, ne? Die AfD hat das auch also ordnungsgemäß bei der Bundestagsverwaltung angemeldet. Das muss man machen aufgrund des Parteiengesetzes in Deutschland. Ja, so weit, so gut. Merkwürdig fanden viele, dass das Geld von einem Vorarlberger Geschäftsmann kam. Das ist Gerhard Dingler, ein ehemaliger FPÖ-Funktionär. Und der sagt, also er habe dieses Geld gespendet. Und nun kommen diese Recherchen eben von Standard-Kolleginnen und Spiegel-Kolleginnen ins Spiel. Die haben ergeben, dass dieser Gerhard Dingler zuvor eine Schenkung von 2,6 Millionen Euro erhalten hat von einem aus Duisburg stammenden Immobilienmilliardär. Er heißt Henning Conley. Offenbar, also so berichten es die Kolleginnen, hat Dingler angegeben, das sei für ein Immobiliengeschäft. Aber dann ging ein Großteil dieses Geldes, Geld hat ja kein Marschall, eben an die Werbefirma. Und jetzt gehen die österreichischen Behörden nun also unter anderem dem Verdacht der Geldwäsche nach, und eingeschaltet sind das Bundeskriminalamt und die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst.
Inwiefern könnte das denn der AfD zu Schaden kommen? Was wird hier vorgeworfen?
Ja, also in Deutschland wird sich da die Bundestagsverwaltung dafür interessieren. Die ist also zuständig für Parteispenden. Und es ist so, dass in Deutschland sogenannte Strohmann-Spenden verboten sind. Das heißt, der sagt, er spendet etwas, muss auch tatsächlich der Geldgeber oder die Geldgeberin sein. Man kann das nicht verdeckt über Dritte machen. Wenn man das macht und wenn das dann nachgewiesen wird, dann wird es sehr teuer. Da muss man nämlich dreimal so viel zurückzahlen, wie man erhalten hat. Und das ist der AfD schon einmal passiert. Im Wahlkampf 2017 hat sie auch aus diesem Dunstkreis 130.000 Euro bekommen. Und die waren aber gestückelt und da gab es anonyme Spender oder nicht korrekte. Und zum Schluss hat sie auch dreimal so viel zurückzahlen müssen.
Denkst du, dieser Skandal, wenn er denn tatsächlich einer ist, könnte sich so kurz vor der Wahl noch auf die Wählerschaft auswirken?
Ja, ist schwierig zu sagen. Also jetzt stehen wir kurz vor der Wahl und die Ermittlungen muss es natürlich noch geben. Aber andererseits, ja, vielleicht denken sich doch manche, naja, es ging schon etwas merkwürdig und ich überlege mir, wo ich mein Kreuz am Sonntag dann wirklich mache.
In Österreich hat gerade Herbert Kickl die historische Chance vertan, die FPÖ in eine Kanzlerschaft zu führen. Bisher galt für alle Parteien in Deutschland eine strikte Ablehnung der AfD. Darüber haben wir schon gesprochen, über diese Brandmauer. Könnte denn dieser allgemeine Rechtsruck dazu führen, dass nach der Wahl diese sogenannte Brandmauer zur AfD doch fällt?
Also es gibt ja diesen einen großen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Die FPÖ in Österreich hat schon mitregiert in der Bundesregierung. Sie sitzt in mehreren Landtagen. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Also da hat die AfD schlicht noch nie mitregiert irgendwo. Der Einzige, ja, dem man da eine kleine Anfälligkeit unterstellen könnte, eben das ist Friedrich Merz, der CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat, eben weil er diese Stimmen da vor einigen Wochen in Kauf genommen hat. Und er hat jetzt ja auch gerade zugegeben, ja, das war so eigentlich nicht geplant, ich habe vorher mal was anderes gesagt, dass es solche zufälligen Mehrheiten nicht geben darf, ja, aber dann habe ich es eben doch gemacht. Das hat Merz ziemlich in Erklärungsnot gebracht. Also es ist dann wirklich kein Tag vergangen, in dem er sich nicht für diese Aktion hat rechtfertigen müssen. Immer wieder hat er gesagt, ja, okay, das haben wir gemacht, aber niemals, wirklich niemals wird es eine absichtsvolle Zusammenarbeit mit der AfD geben. Und am vergangenen Sonntag war das sogenannte Quadrell bei RTL, beim deutschen Privatsender. Da waren Scholz, Merz, Habeck und Weidel in der TV-Arena und da hat er es wirklich sogar mehrmals betont, also nicht nur einmal, immer wieder gesagt, ich arbeite mit der AfD nicht zusammen. Und er hat dann auch noch ein ganz konkretes Beispiel gebracht, warum. Weidel hatte nämlich gemeint, ja, Deutschland soll es doch im Ukraine-Krieg eine neutrale Position beziehen. Und da sagte Merz, also hörbar erbost, wir sind nicht neutral. Nein, Frau Weidel, wir stehen an der Seite der Ukraine und verteidigen unsere Werte auch.
Also es klingt so, als würde es in Deutschland noch ein Tabu in Richtung Rechts-Rechts geben. Wie schaut es denn mit den kleineren Parteien aus? Du hast anfangs schon die Linken angesprochen. Könnte es da noch eine Überraschung zur Wahl geben?
Ja, das kann durchaus sein. Also wir haben drei kleine Parteien, die FDP, die Linke und das Bündnis von Sarah Wagenknecht. Und ich bleibe mal kurz bei der FDP, die ja in der Ampel in Regierungsverantwortung war. Also der geht es eigentlich, muss man sagen, durchgehend schlecht. Also schon seit dem Ampelbruch erholt sich die eigentlich nicht. Und sie kratzt auch jetzt an der 5%-Hürde. Das ist die, die nötig ist, um in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Es ist nicht klar, ob sie das schaffen wird am Sonntag. Dann ist aber ganz interessant zu beobachten gewesen, ein gewisser Austausch zwischen Linke und BSW. Also wir erinnern uns, Sarah Wagenknecht hatte ja wirklich einen Lauf. Sie hatte so vor gut einem Jahr ihr neues Bündnis gegründet, hat dann gleich zweistellige Werte bei den drei ostdeutschen Wahlen im Herbst erlangt. In Thüringen war sie wirklich sehr stark und dachte wahrscheinlich, so wird das immer weitergehen und es wird ein Spaziergang Richtung Bundestag. Zur gleichen Zeit ist die Linke wirklich abgestunken, also die war so ein bisschen abgemeldet. Ja, keiner hat sich mehr interessiert. Passiert eh nur noch ein zerstrittener Resthaufen. Aber jetzt hat sich's gedreht. Und zwar Sarah Wagenknecht muss jetzt um den Einzug in den Bundestag fürchten. Und die Linke wird bei eigentlich allen Instituten bei 7% gesehen. Also ein Institut weist ja sogar 9% aus. Weiß man nicht, ob das kommt. Aber es schaut im Moment so aus, als könne die Linke recht entspannt dem Sonntag entgegengehen.
Birgit, angenommen, die Bundestagswahl geht so aus, wie es die Umfragen prognostizieren. Welche Koalition könnte dann Deutschland realistisch künftig regieren?
Ja, also pauschal kann man sagen, je weniger Parteien in den Bundestag einziehen, und es ist ja eben noch unsicher bei der FDP und beim Bündnis von Sarah Wagenknecht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Zweierkonstellation kommen kann. Wenn man sich jetzt mal an die Stelle von Friedrich Merz stellt, des CDU-Chefs und Unionskanzlerkandidaten, dann sagt er mittlerweile auch, ich hätte gerne zwei Optionen. Ich möchte entweder mit der SPD oder mit den Grünen. Das Zweitere findet zwar Markus Söder in Bayern nicht so gut, aber trotzdem, es ist für Merz natürlich besser. Also wenn er nur eine Option hat, dann steigen die Preise. Aber es schaut im Moment so aus, es könnte also eher entweder eine Koalition mit Rot oder mit Grün bilden. Aber wenn jetzt diese kleinen Parteien doch alle reinkommen, dann wird es nicht mehr klappen mit einem Zweierbündnis. Dann wird es wieder wie die Ampel ein Dreierbündnis werden. Das wäre ein schwieriges Bündnis, wie wir gesehen haben in den vergangenen 3 Jahren. Also eine Ampel wird sicher nicht mehr, aber es könnte erstmals eine sogenannte Deutschlandkoalition an den Start gehen. Die Deutschen arbeiten ja gern mit den Farben und den Flaggen. Deutschlandkoalition ist schwarz-rot-gelb. Das wären also Union, SPD und die FDP.
Obwohl die FDP eigentlich die letzte Koalition ziemlich sabotiert hat, wenn ich das jetzt so flapsig formulieren darf.
Ja, die hat sich, das sagen wir mal höflich, sie hat sich sehr schwer getan. Aber Christian Lindner argumentiert jetzt im Nachhinein, ja, das war ja eigentlich, die Ampel war ja eigentlich mit den falschen Parteien, also mit zwei eher Linken, also den Grünen und den Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen. Jetzt aber wäre die Union im Bund und dann wären sozusagen die eher konservativen Parteien in der Mehrheit und da wäre dann alles ganz anders und es würde dann ganz deutlich besser werden, auch wenn er wieder mitregiert.
In Österreich haben wir seit über 130 Tagen keine neue Regierung. Da tun sich die Parteien offenbar ziemlich schwer, sich auf die wichtigen und richtigen Entscheidungen für die nächsten Jahre zu einigen. Wenn es in Deutschland dann zu einer neuen großen Koalition kommt oder auch mit einer der etwas kleineren Parteien, ist man sich denn wenigstens darüber einig, was in Deutschland getan werden muss, um dieses Land wieder auf Vordermann zu bringen?
Ja, absolut. Es geht darum, die Bundeswehr weiter zu stärken, weil man ja nicht weiß, wie es weitergeht. Also ein ganz wichtiger Punkt ist auch, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und die marode Infrastruktur in Deutschland zu sanieren. Brücken, Eisenbahnen, Straßen, also da liegt wirklich sehr viel im Argen. Das ist allen bewusst. Gut, die Wege dahin sind natürlich unterschiedlich. Also die SPD sagt, man muss dafür mehr Schulden aufnehmen. Das können sich also FDP und Union nicht so gut vorstellen. Aber ich glaube, wie auch immer es am Sonntag ausgeht, eines ist klar, niemals darf es in Deutschland bei der Koalitionsbildung so lange dauern wie in Österreich. Das ist einfach nicht möglich.
Ein gemeinsames Ziel kann dabei helfen, schneller zu einer Einigung zu kommen. Vielen Dank für diese Einschätzung, Birgit Baumann.
Ja, danke. Wir hören uns wieder. Tschüss.
Und wie die Wahl in Deutschland ausgegangen ist, das erfahren Sie natürlich dann ab Sonntag und Montag auf der Standard.at und auch im Thema des Tages. Wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon mal gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, geht das mit einem Abonnement oder mit einem Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Polizei und der Verfassungsschutz haben einen Terroranschlag verhindert, den ein 14-Jähriger am Wiener Westbahnhof geplant hatte. Die Polizei nahm den Jugendlichen bereits am 10. Februar fest. Bei dem Jugendlichen wurden unter anderem zwei Messer und zahlreiches Material gefunden, das darauf hindeutet, dass er ein Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat ist. Der 14-Jährige habe mutmaßlich Menschen am Bahnhof töten wollen. Dem Vernehmen nach sei er Ermittlern im Zuge eines Internet-Monitorings aufgefallen, weil der Bursche einschlägiges Material heruntergeladen habe. Ebenso soll der Jugendliche im Besitz eines Bombenbauplans gewesen sein und von Metalltischbeinen, die darauf hindeuten, dass er möglicherweise eine Rohrbombe habe bauen wollen. Zweitens, die Verhandlungen der USA mit Russland über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine nehmen immer dubiosere Züge an. So sollen sich die Vertreter beider Länder über die Köpfe der Ukraine und Europas hinweg über Neuwahlen in der Ukraine unterhalten haben. Und Trump bestätigt den Verdacht, dass die USA zum Handlanger Putins werden könnte. So gab der US-Präsident der Ukraine die Schuld daran, dass der Krieg so lange andauert und so viele Menschenleben gekostet hat. Laut Trump hätte man doch Teile des Landes gleich abtreten können. Beobachter der Verhandlungen sprechen von einem Paradebeispiel für Schuldumkehr. Und drittens, der Zustand des katholischen Oberhauptes Papst Franziskus verschlechtert sich zusehends. Am Dienstag wurde beim Papst eine beidseitige Lungenentzündung festgestellt, eine gravierende Diagnose für einen 88-Jährigen. Der Vatikan hält sich mit Informationen zurück und wollte zunächst den Anschein wahren, dass Papst Franziskus zwar angeschlagen ist, aber weiter seinen Pflichten nachgehe. Alles zum aktuellen Gesundheitszustand des Papstes und alles weitere zum Weltgeschehen lesen Sie natürlich wie immer auf der Standard.at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass wir von noch mehr Menschen gehört werden, dann geben Sie uns gerne eine gute Bewertung, schreiben Sie einen netten Kommentar oder abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.